Ja, in der letzten Woche haben wir schon mal begonnen mit dem genauen Lesen dieses ersten Aufsatzes, also des längeren Aufsatzes, aus dem ja dann durch Kürzung und Zusammenfassung der zweite Aufsatz entstanden ist über das mimetische Vermögen. Also wir sind jetzt zunächst einmal beschäftigt mit der Lehre vom Ähnlichen. Ja, Sie erinnern sich wahrscheinlich, ich habe gesehen, dass Sie ja auch fleißig Notizen gemacht haben. Also, was ich so ein bisschen einleitend gesagt habe, auch über diese Abgrenzung von dem Ähnlichen zum Gleichen und zum Selbigen oder Nämlichen, wie man das benennen kann. Vielleicht ganz kurz noch einmal, also die Bereiche des Ähnlichen. So beginnt ja auch Benjamin, die Einsicht in die Bereiche des Ähnlichen. Bereiche des Ähnlichen. Also diese Bereiche des Ähnlichen sind vornehmlich solche, die heute eigentlich im Alltag, in der Ästhetik abgehandelt werden. Das heißt, sie sind eigentlich am wenigsten genau reglementiert, nicht? Deshalb ist es vielleicht am günstigsten, so habe ich auch das gemacht, von anderen Begriffen her zu gehen, um diese abzugrenzen. Gleichsam mengentheoretisch. Nee, das Ganze und der Bereich des Ähnlichen ist ein Bereich, der Bereich des Gleichen ist ein Bereich und der Bereich des Selbigen oder Nämlichen oder identischen, wie immer man das jetzt benennen will, wäre ein anderer Bereich. Dabei stellt sich heraus, dass also die Bereiche des Gleichen und des Ähnlichen genauer definiert sind. Und die Bereiche des Ähnlichen wären dann sozusagen die Restsumme, nicht der Rest, das, was bleibt. Und das ist eigentlich das meiste, nicht was bleibt. Denn da habe ich ja gesagt, dass also vielleicht am auffälligsten erst einmal das Gleiche wäre, weil für das Gleiche gibt es auch ein Zeichen, mathematisches Zeichen, ist gleich. Ne? Das ist gleich das. Eins ist gleich eins. Ne? Aber es wäre unsinnig zu sagen, ein Baum ist gleich einem Baum. Das würde nur stimmen bei künstlichen Bäumen, die man für Weihnachtsdekorationen vielleicht herstellt. Alle nach demselben Modell. Ne? Möglicherweise beim Klonen des Menschen könnte man vielleicht einmal sagen, das ist gleich. Klon 1 ist gleich Klon 2. Verstehen Sie? Also ein Mensch wird geklont, so wie ein Schaf geklont worden ist schon. Dann könnte man vielleicht sagen, das ist gleich. Diese beiden sind gleich. Also weil sie gleich nach dem gleichen Modell in der gleichen Serie entstanden sind. Eben nach einer gleichsam mathematischen Konstruktion, nicht? Im Labor oder in der Fabrik oder jedenfalls irgendwo dort, wo man Mathematik anwendet, Naturwissenschaft, exakte Naturwissenschaft anwendet, nicht? Oder in der Ökonomie, nicht? Ausgaben sind gleich Einnahmen, zum Beispiel. Ausgeglichener Haushalt haben und sollen, nicht? Das sind diese zwei doppelte Buchführung. Und am Ende, bei jeder ordentlichen Bilanz, kommt heraus, haben ist gleich sollen, ausgeglichener Haushalt. Nicht? Oder besser noch, ein Gewinn auf der Habenseite. Das ist noch besser. Also das ist gleich, das ist die Gleichheit. Heute hat man Tendenz, eigentlich diesen Ausdruck der Gleichheit sehr weit zu verwenden. Eben weil die Mathematik überhaupt das Modell geworden ist, womit man ja versucht, die Welt zu erklären. Meistens. Also nach mathematischen Formeln, nach mathematischen Gleichungen, nach Zahlen eben. Nicht die Zahlen. Aber die Zahlen sind eben Abstraktionen. Ne? Also drei Äpfel sind nicht drei. Ne? Das ist eine Abstraktion. Ne? Ich vergleiche drei Äpfel und dann sage ich drei Bücher. Drei Bücher. Ne? Also gleich ist nur, dass ich zähle. 1, 2, 3. Aber das hat eigentlich mit den Sachen nichts zu tun, sondern es ist meine Ordnung, mein Ordnungssystem. Nicht? Und ich abstrahiere von allem anderen, also und nur die Zahl halte ich fest. So. Das ist also dieses Gleiche. Und naja, also früher war sehr wichtig natürlich auch, nicht nur früher, aber in der Theologie zum Beispiel dasselbige, nicht ein und derselbe Gott, nicht? Oder auch dann in der Abgrenzung zum Gleichen das Individuum. Vor allem, also interessanterweise, hat man das vor allem in Europa entwickelt, den Begriff des Individuums. Warum? Ja, natürlich gibt es sicher einen Zusammenhang mit dem Monotheismus. Also ein Gott. Ne? Also Monotheismus. Judentum, Islam, Christentum. Oder in der Reihenfolge zuerst Judentum, dann Christentum, dann Islam. Das sind die sogenannten monotheistischen Religionen, die sich alle dadurch auszeichnen, dass sie einen Gott haben. Ne? Einen Gott und ja, der keine anderen Götter neben sich duldet. Ne? Es gibt nur einen Gott. Natürlich gibt das eine Menge Probleme, wie man sieht, in Jerusalem. Denn ich habe Ihnen ja schon erzählt, diese Geschichte von der Ringparabel, der Toleranz Lessing, nicht, der da versucht hat, einen Ausweg aufzuzeigen. Aber das ist natürlich nur ein, wie soll man sagen, ein Ausweg für ziemlich kluge Menschen. Also normalerweise ist diese Einsicht der Toleranz, kann man nicht einfach bei allen voraussetzen. Sehr viel normaler ist es, ich habe Recht und du hast Unrecht. Du oder, entweder oder. So, das ist das Normale. Und so sieht man das ja auch jetzt im Orient, nicht? Vorderen Orient, von Europa aus gesehen, vorderer Orient. Naja, also das ist so diese Frage der Individualität. Ganz besonders hat das zum Beispiel ja auch etwa Goethe in der Literatur hervorgehoben. Ne? Also der Künstler ist ein Individuum, sozusagen ein Genie. Freilich, diese Figur der Individualität hat man eigentlich hauptsächlich im Zusammenhang mit der Theologie entwickelt. So ist zum Beispiel die Kunstreligion, so hat man das genannt, Kunstreligion, also von Goethe, Sturm und Drang, Schiller, Weimar, das ist eigentlich eine ja, Verlagerung von, ja, man kann sagen, monotheistischer Theologie in die Kunst hinein. Also jedes Kunstwerk soll einmalig sein, heißt es. Ne? Einmalig. Aber natürlich weiß man heute spätestens seit Bertolt Brecht, seit den, ja, wie soll ich sagen, seit der moderneren Ästhetik, dass ein Werk keineswegs so einmalig ist. Dass es Montage gibt, dass es Zitate gibt, dass es vielfältige Intertextualität gibt und so weiter und so fort. Das heißt, das Werk ist in keiner Weise eigentlich wie ein göttliches, wie man gesagt hat, zu verstehen. Sondern es ist tatsächlich ja gemacht, gefertigt und es ist nicht vom Himmel gefallen. Also das sind solche Überlegungen in diesem Zusammenhang. Wenn man diese beiden Bereiche des Gleichen und desselbigen also bestimmt, dann hat man diesen Rest des Ähnlichen. Das Ähnliche ist eben sehr viel unbestimmter. Ähnlichkeiten sind vielfältig. Ja, es gibt Menschen, die sehen Ähnlichkeiten dort, wo der andere gar nichts sieht. Ähnlichkeiten. Nehmen wir einfach mal Gesichter. Ein großes Thema. Ähnlichkeiten von Gesichtern. Warum erkennt man Menschen wieder? Ne? Woran erkennt man Menschen wieder? Ja, früher hat man gesagt, ja, weil jeder Mensch ganz unverwechselbar ist. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Alle Dinge in der Natur sind, wenn man nur genau hinsieht, unverwechselbar. Sie sind nur eine bestimmte Zeit da und dann verschwinden sie wieder und so weiter. Manche sagen, das sind nur Formen. Dann gehen sie zurück wieder. Nicht? Erscheinungen letztlich. Nicht? Der Mensch ist ja nicht ewig, sondern nur eine bestimmte Zeit, genauso wie andere Formen in der Natur auch. Nicht? Und dann geht es wieder zurück. Aber sozusagen, woran also erkennt man Gesichter? Nicht? Also Tatsache ist, das ist eine ganz wichtige Fähigkeit. Nicht? Gesichter wiederzuerkennen. Aber nicht nur Gesichter, sondern Orte, ja? Milieus, Räume, Gegenden und so weiter und so fort. Also den ganzen Bereich der Orientierung. Ne? Orientierung. Also Orientierung, Orientierung. Wissen Sie, wo das Wort herkommt? Also Orientierung ist Osten eigentlich, dort wo die Sonne aufgeht. Das ist der Punkt der Orientierung gewesen. Zum Beispiel Kirchen in Europa sind immer so gebaut, sie schauen nach Osten. Der Altar zeigt immer nach Osten. Ne? Also wenn man in der Kirche ist, also Osten ist jetzt wo hier? Osten ist, nein, Moment, wo sind wir jetzt? Das ist Norden wahrscheinlich, Süden ist hier. Ne? Süden, nun Osten, Westen. So, ne? Also, Sie sehen, das ist schon einmal die grundsätzliche Orientierung im Raum. So, ne? Also nach diesen, das ist im Grunde eine Orientierung an der Sonne. Ursprünglich. Ne? Die Sonne geht dort auf und sie geht dort unter. Ne? Also, und wenn sie im Mittag, dann kommt sie direkt aus Süden, sagt man. Natürlich, in Australien ist das anders. Ne? Also in Australien, wenn, dann steht die Sonne. Ja, wo steht die Sonne? Am Mittag. Auch im Süden oder im Norden? Also, hier sind wir auf der Nordhalbkugel, ne? Ja. Jetzt wird es bei uns Herbst. In Australien wird es jetzt Frühling, Sommer. Nee, Frühling ist jetzt in Australien. Ja, also die Sonne wandert so in die Südhalbkugel, ne? Durch die Drehung der Erde. Aber wie sieht es dann aus am Mittag? Überlegen Sie mal. Überlegen Sie mal. Zum nächsten Mal. Also zwischen Europa und Japan gibt es hier kein Problem, nicht? Weil wir, also das ist Nordhalbkugel, da ist es gleich. Nicht? Also jedenfalls Orientierung. Orient ist der Osten, ne? Okzident ist dort, also Orient ist dort, wo diese Sonne aufgeht. Ne? Also das ist ehrlich, ja, Nihon, so. Ja. Aber Okzident, also wo sie untergeht. Ne? Und das sind natürlich so ja, erste Orientierungen. Ne? Damit sehen wir ja schon, dass natürlich für die Orientierung ist der Himmel wichtig. Aber dazu, dann kommen wir ja noch. Also klar ist, dass Ähnlichkeit irgendetwas mit Orientierung zu tun hat. Ne? Man weiß nicht so genau, was eigentlich. Man weiß nicht ganz genau, wie Orientierung funktioniert. Das ist ein großes Problem. Ne? Also man hat das noch nicht so genau erfasst. Weil es sehr, sehr viele unterschiedliche, ja, Momente dabei gibt. Ja, also Benjamin fängt in diesem Aufsatz an mit dem Kind. Das Kind ist im ersten Abschnitt im Mittelpunkt, was wir letzte Woche gelesen haben, das Kind. Und zwar das Kind und seine Spiele. Ja, das scheint ja einleuchtend, nicht? Das Kind rechnet noch nicht. Ne? Also Mathematikunterricht beginnt mit 3 Jahren vielleicht. So etwa, nicht? Vorher ja, rechnet das Kind noch nicht. Aber das Kind spielt schon. Und das Kind orientiert sich schon. Natürlich. Es orientiert sich in seinem Zimmer. Man hat gesagt, die erste Orientierung für das Kind ist eigentlich die Mutter. Nämlich, also das ist sehr berühmt, also Freud und dann später auch Lacan haben darüber sich Gedanken gemacht. Freud sagt, dieses fort da. Also das Kind hat zuerst 2 Zustände, kann man sagen, nicht? Eigentlich. Nämlich fort da. Die Mutter ist da, die Mutter ist fort. Und das ist das Entscheidende. Erst einmal. Damit wird zuerst so Orientierung gleichsam für das Kind eingeübt. Also, wenn die Mutter nicht da ist, normalerweise, dann fängt das Kind und es hat Hunger, schreit es. Dann kommt die Mutter. Dann ist die Mutter da, ne? Und so weiter. Ne? Und dann natürlich immer mehr differenziert sich dieses Raum-Zeit-Verhältnis. Ne? Es ist ja ein Raum-Zeit-Verhältnis. Ne? Die Mutter ist da und sie ist nicht da. Aber das Kind weiß, wenn ich schreie, kommt die Mutter. Und deshalb schreit das Kind ja auch dann. Zuerst natürlich tut es das nicht so, schreit es einfach. Aber es merkt irgendwann, ah, wenn ich schreie, kommt die Mutter. Also muss ich schreien. Ne? Und damit ist bereits eine Einübung in Zeit, Raum, ne? Verhältnisse. Die erste, ganz einfache, gegeben. Und das wird natürlich dann immer differenzierter. Ne? Das Kind lernt, Ähnlichkeiten wahrzunehmen. Nicht? Also zeitliche, räumliche und das ergibt dann eine Orientierung insgesamt. Zuerst im eigenen Zimmer, nicht? Und dann vielleicht im Haus, dann im Garten und es wird immer größer. Nicht? Der Raum wird immer größer. Nicht? Und das Kind lernt ja auch dann immer mehr warten. Es muss warten lernen. Nicht? Denn die Mutter ist länger nicht da. Denn es muss aufs Essen warten, es muss und so weiter. Also Raum und Zeit werden so in eine Figur, also in eine Raumfigur oder Zeitfigur eben ausgebildet. Und so, ja, so entsteht auch Orientierung, nicht? Nun aber, innerhalb dieser Orientierung hat das Kind ganz eigene, gleichsam Ähnlichkeiten, nicht? Das sind plötzlich Dinge, die nebeneinander sind, die bekommen sozusagen einen engen Ähnlichkeitscharakter und so weiter. Deshalb, wenn man die Kinder spielen sieht, kann man das eigentlich am deutlichsten sehen. Also Benjamin schreibt, dass sie zum Beispiel Berufe spielen oder das Kind spielt die Mutter oder der Sohn spielt den Vater und so weiter. Also andere Personen spielen, aber nicht nur andere Personen spielen, sondern sogar Dinge spielen. Es ist gar kein Unterschied zwischen lebendig und tot. Das weiß man noch gar nicht. Nicht? Puppen zum Beispiel, die ja eigentlich tot sind natürlich lebendig für die Kinder. Ne? Man kann mit Puppen spielen, wenn man denkt, dass die Puppen lebendig sind. Ne? Und so weiter. Da zeigt sich. Und nun stellt Benjamin die Frage, was diese Schulung des mimetischen Verhaltens ihm eigentlich für einen Nutzen bringt. Ne? Also was ist eigentlich der Nutzen dieser ganzen, ja, Spiele der Kinder? Warum ist das Spielen eine Vorbereitung aufs Leben? Könnte man sagen. Ne? Ja, wir könnten schon einmal sagen, dass es eben eine Differenzierung der Orientierung ermöglicht. Nicht? Und Kinder, die sehr viel spielen, sind natürlich sehr intelligente Kinder, wie man später festgestellt hat. Je mehr gespielt wird, umso mehr wird die, ja, Intelligenz entwickelt. Was natürlich eigentlich nur bedeutet, die Orientierungsfähigkeit zunächst einmal. Nicht? So, Benjamin stellt also nun diese Frage. Und um diese Frage zu beantworten, geht er zurück in die Phylogenese. Das heißt, in die, kann man sagen, in die Entwicklungsgeschichte der Menschheit. Nicht? Also in die, ja, Evolution, würde man heute sagen, nicht? In die Evolution des Menschen. Also, nämlich dem Kind, nämlich der Ontogenese, nicht? Ontogenese des Menschen, Kind, entspricht die Phylogenese, das heißt, die ersten Stadien oder die Herausbildung des Menschen als Gattungswesen. Also die Archaik wird da besonders wichtig. Also das Archaische des Menschen. Die früheren Zeiten, von denen man keine, ja, schriftlichen Zeugnisse etwa hat. Nur vielleicht archäologische Funde. Nicht? Also eigentlich Archäologie ist so damit gefragt. Archäologie, Ethnologie, könnte man sagen. Nicht? Und diese Frage der Archaik ist ja eine ganz besondere Frage geworden seit dem 19. Jahrhundert spätestens. Nämlich, also ja, Sie wissen ja, diese ganze europäische Geschichte des Kolonialismus ist ja ein ziemlich, ja, wie soll man sagen, böses Kapitel eigentlich. Aber man muss auch sagen, spätestens im 19. Jahrhundert haben, also gibt es eine insofern Veränderung oder Reflexion, nämlich in der Weise, dass man sagt, ja, die sogenannten primitiven Völker sind nicht einfach nur primitiv, sondern sie haben gewisserweise Vorteile gegenüber der Dekadenz wie man gesagt hat, also der Europäer etwa. Nicht? Also Urmensch und Spätkultur. Also Europäer verstanden sich als Spätkultur, dekadent und so weiter. Nicht verfeinert und kraftlos geworden. Und in dieser Hinsicht hat man dann gefragt, ja, wie ist es eigentlich mit den sogenannten primitiven Völkern? Nicht? Denn diese gleichsam, ja, von der Zivilisation noch nicht in der gleichen Weise erfassten, sie zeigen, wie es vielleicht früher einmal war. Nicht? Das ist dann sozusagen diese Verbindung zwischen also Geografie, geografische Ferne, Südsee und historische Ferne. Nicht? Sozusagen, wir waren alle einmal, heißt es dann, gleichsam Südseebewohner. Nicht? Oder Aborigines in Australien oder so ähnlich. Nicht? Und von daher dann also die Ethnologie, das Studium dieser also primitiven Gesellschaften hat sehr viel an Erkenntnissen geliefert über ja, den Menschen überhaupt, über die Anthropologie. Nicht? Also insofern Ethnologie und Anthropologie hängen sehr eng zusammen. Nicht? Das ist also im 19. Jahrhundert dann entstanden, vor allem um 1900. Sie kennen diese Geschichten, also der Maler Gauguin zum Beispiel. Also es gab Maler, die in die Südsee gegangen sind, es gab Schriftsteller, die gereist sind und so weiter und so fort. Von daher also solche Faszination durch die Archaik. Also von daher stellt Benjamin dann diese Frage. Ich lese mal diesen nächsten Abschnitt. Die Antwort setzt die deutliche Besinnung auf die phylogenetische Bedeutung des mimetischen Verhaltens voraus. Also die phylogenetische Bedeutung der Kinderspiele zum Beispiel. Nicht? Um diese zu ermessen, ist es nicht genug, an das zu denken, was etwa heutzutage wir in dem Begriff von Ähnlichkeit erfassen. Bekanntlich war der Lebenskreis, der ehemals von dem Gesetz der Ähnlichkeit durchwaltet schien, viel größer. Es war der Mikro- und der Makrokosmos, um nur eine Fassung von vielen, die die Ähnlichkeitserfahrung derart im Laufe der Geschichte fand, zu nennen. Noch für die heutigen lässt sich behaupten, die Fälle, in denen sie im Alltag Ähnlichkeiten bewusst wahrnehmen, sind ein winziger Ausschnitt aus jenen zahllosen, da Ähnlichkeit sie unbewusst bestimmt. Die mit Bewusstsein wahrgenommenen Ähnlichkeiten, zum Beispiel in Gesichtern, sind verglichen mit den unzählig vielen unbewusst oder auch gar nicht wahrgenommenen Ähnlichkeiten, wie der gewaltige unterseeische Block des Eisberges im Vergleich zur kleinen Spitze, welche man aus dem Wasser ragen sieht. Ja, also das geht auch schon auf also Sigmund Freud zurück. Nicht? Es ist ja bekannt, dass Benjamin in dieser Zeit gerade Sigmund Freud gelesen hat und das ist sehr stark hineingegangen. Das war auch ein Streitpunkt mit Scholem, der das nicht so akzeptieren wollte. Also von Freud stammt so diese Unterscheidung von Ontogenese und Phylogenese. Nicht? Also Freud hat gedacht, jedes Kind müsste im Prinzip gleichsam die Phylogenese noch einmal durchmachen. in der Ontogenese. Also sehr gerafft, gekürzt. Ne? Heutzutage ist das natürlich ein Streitpunkt. Ne? Also das ist genau die Frage, was lernt das Kind und was bekommt es sozusagen als Gen, also genetische Ausstattung mit. Ne? Also in der heutigen Genforschung neigt man ja dazu zu sagen, naja, die Gene bestimmen eigentlich fast alles. Das ist natürlich richtig, aber wenn man jetzt bedenkt, dass zum Beispiel Tiere und Menschen nur ganz kleine Unterschiede aufweisen, von der genetischen Ausstattung her, also ich glaube 1% oder so, je nach Art, ne? Also 99% sind genau gleich der Gene. Nicht? Von einem, sagen wir mal, Schimpansen und einem Menschen. Ne? 99% sind genau gleich. Aber nur 1% ist unterschiedlich. Aber dieses 1% ist eben in diesem Sinne das Entscheidende. Und so ist es ja auch zwischen Menschen. Nicht? Also zwischen unterschiedlichen Menschen. Die Unterschiede sind eigentlich sehr gering. Nicht? Aber trotzdem spielen sie eine ganz große Rolle. Das heißt jetzt wiederum, also die Genetik ist gleichsam so ein etwas, ja, das ist ein bisschen ähnlich, wenn ich sage, der Tisch ist aus Holz. Aber vieles ist aus Holz. Ne? Also diese Aussage ist ein bisschen unspezifisch, ein bisschen ungenau. Ne? Natürlich ist das Holz das Wichtigste am Tisch vielleicht. Aber trotzdem, das ist nicht das Spannende, das Interessante. Also das Spannende, Interessante ist, dass es unterschiedliche Tische gibt zum Beispiel. Der Aspekt des Designs zum Beispiel beim Tisch ist viel interessanter vielleicht, ne, als sozusagen diese Materialität. Und die Materialität, das ist natürlich das Genetische, das ist ziemlich klar. Ne? Also das ist natürlich, sagt man, durch die Evolution hat sich das Genetische sozusagen herausgebildet. Die genetische Information, die weitergegeben wird. Aber gleichwohl, also die bleibt so die Frage der, ja, wenn man so will, der Aktualisierung dann. Also zum Beispiel Brüder können ganz unterschiedlich sein und so weiter. Also das ist natürlich immer noch die große Frage, wie fern dann gleichsam Angeborenes und Gelerntes irgendwie zusammenpassen. Bei Freud, und da folgt Benjamin auch, ist es ja so, dass praktisch das Kind in seinen besonderen Lebensbedingungen dann diese phylogenetische Entwicklung gleichsam aktualisiert, noch einmal durchläuft. Ne? Das heißt, zum Beispiel dann später im Sprachenlernen. Ne? Also die Sprache ist ja etwas, zum Beispiel, das Kind muss das lernen. Die Sprache bekommt man nicht genetisch, ne? Also mitgegeben. Man hat die Sprachfähigkeit allenfalls, ne? Die Fähigkeit zur Sprache. Ne? Also das war ja auch ein Streitpunkt, also im 19. Jahrhundert noch, ne? Oder im 18. Jahrhundert war es noch deutlicher, nämlich die Frage, kann ein Schwarzer aus Afrika eigentlich Englisch lernen? Ne? Das war eine Frage, ne? Zum Beispiel. Heutzutage ist natürlich lächerlich jeder. Die Sprache kann jeder lernen. Ne? Das ist, die Sprache lernt man durch die, also durch den Umgang und so weiter. Natürlich durch den ersten Umgang mit der Mutter schon und so weiter. Nicht? Also deshalb. Aber nichtsdestotrotz, also in diesem Lernen muss man gleichsam die ganze Sprachgeschichte mit aufnehmen. Nicht? Die ganze Geschichte einer bestimmten Sprache. Nicht? Man lernt ja, zum Beispiel, Sie lernen ja nicht das Japanisch also der Edo-Zeit, sondern natürlich das ja, Gegenwärtige nicht und so weiter. Also deshalb in der Ontogenese wird die Phylogenese gleichsam rekapituliert. Deshalb gibt es so etwas wie eine Beziehung dazu. Von daher hat Freud ja auch die Bedeutung der Mythen verstanden. Also die Mythen sind durchaus noch wichtig, zum Beispiel in der Kindheit. Die Mythen sind zu einer Zeit entstanden, als die Völker noch gleichsam in ihrer Kindheit waren. Das heißt, die Mathematisierung war noch nicht so weit fortgeschritten. Und ähnlich ist es bei den Kindern. Deshalb Kindermärchen. Märchen, Sagen, Mythen, also für die Kinder besonders. Nun gibt es einen ersten Hinweis darauf, wie Benjamin das meint. Er sagt, bekanntlich war der Lebensgeist, der ehemals von dem Gesetz der Ähnlichkeit durchwaltet schien, viel größer. Also die Ähnlichkeiten spielten früher eine größere Rolle. Das ist auch einzusehen, wenn man eben daran denkt, dass zum Beispiel die Mathematik, dass zum Beispiel der Monotheismus, dass das alles sehr späte, also Entwicklungen sind. Ne? Ziemlich spät. Der Monotheismus, also wenn man so will, der erste Monotheismus, also stammt eigentlich aus Ägypten zur Zeit der Pharaone. Und Moses hat das dann sozusagen ins Judentum hinübergetragen. Und dann Christentum und so weiter. Nicht? Also relativ spät, die Anfänge der Mathematik, nicht? Teilweise auch in Ägypten, nicht? In Indien, nicht? Die Herausbildung von Zahlen, dann Algebra bei den Arabern und so weiter. Nicht? Also, davor war also sehr viel mehr Ähnlichkeit. Nicht? Ja, solche Ähnlichkeiten, Orientierungen im für uns heute Ungefähren waren das einzig Mögliche. Und davon erzählen die Mythen, erzählen die Märchen. Nicht? Zum Beispiel die Fähigkeit zur Verwandlung. In Märchen kann man sich verwandeln. Nicht? In den Mythen kann man sich verwandeln. Man ist nicht auf sozusagen identisch. Nicht? Man ist nicht die eine und diese Person immer, immer, wie in den Romanen etwa. Nicht? Also früher in Märchen kann man sich verwandeln. Nicht? Man kann eine andere Gestalt annehmen und so weiter. Nicht? Das ist natürlich sehr deutlich. Und etwas anderes, also zum Beispiel diese Figur von Mikro- und Makrokosmos. Also Mikro klein, Makro groß. Also das spielt auch eine sehr wichtige Rolle bis hinein, also in die Zeit der Renaissance etwa, ne? Wo man gedacht hat, dass also im Kleinen genau dasselbe ist wie im Großen. Also in der kleinen Welt ist genau dasselbe, geschieht genau dasselbe wie in der großen Welt. Und ich meine, von daher kann man auch in den Mythen sehen, die Götter machen eigentlich nichts anderes als die Menschen. Nur natürlich großartiger. Bei den griechischen Göttern. Zum Beispiel Zeus streitet mit Hera und die Götter haben, sie trinken, sie machen alles Mögliche. Ne? Natürlich machen sie das großartiger als die Menschen. Das ist eben Makro, Mikro, ne? Aber ganz ähnlich eigentlich. Oder die Welt im Großen, nicht? Also ist ähnlich gedacht wie die Welt im Kleinen, nicht? So hat man also gesagt, also zum Beispiel eine Familie ist genauso wie ein Volk und so weiter. Nicht solche Ähnlichkeiten, die man da überall festgestellt hat. Und im Übrigen ist es ja nicht so verkehrt, wie die Physik herausgefunden hat. Ne? Also man hat ja zum Beispiel die Atomstruktur innerhalb von Molekülen etwa, nicht? Ist ja eine ganz ähnliche wie etwa die Makrostruktur von Planeten und so weiter. Also ähnliche Formen, Prinzipien gehen also im Kleinen wie im Großen voran. Ja, aber das ist sozusagen die Anfänge der Physik machen das aus noch, nicht? Also noch in der Renaissance-Physik hat man solche Beziehungen behauptet, nicht? Im Alltag, freilich, darüber haben wir schon gesprochen, ist natürlich der größte Bereich sicherlich, nicht? Von Gesichtern haben wir auch schon gesprochen, nicht? Und all das, sagt Benjamin, ist nur der gewaltige unterseeische Block des Eisbergs. Das heißt, es gibt noch sehr, sehr viel mehr solche Ähnlichkeitsbeziehungen, die unbewusst funktionieren. Nicht? Eben, Orientierung. Nicht? Man weiß bis heute nicht genau, wie eigentlich die Wiedererkennung von Gesichtern funktioniert. Nicht? Das geschieht so schnell. Mit Befragen erreicht man gar nichts und so weiter. Niemand weiß, wie das funktioniert. Also diese natürlichen Korrespondenzen, sagt Benjamin weiter, natürliche Korrespondenzen. Jetzt kommt ein wichtiger Begriff. Also Benjamin sagt oft Korrespondenzen für Ähnlichkeiten. Also Korrespondenz, Sie kennen das Wort wahrscheinlich, also man bezeichnet so zum Beispiel Brief, also die Korrespondenz von einem Dichter, also Thomas Mann, sagt man. Also der Briefwechsel, welche Briefe hat er mit wem geschrieben, das ist sind die Korrespondenz. Also der Korrespondent, also eigentlich das Wort ist aus dem Lateinischen correspondere. Respondere heißt antworten. Ne? In allen ja, lateinischen Sprachen. Rispondimi, sagt zum Beispiel Eurydice zu Orpheus. Ne? Antworte mir, sag mir etwas. Ne? Also La réponse, Französisch zum Beispiel. Also correspond heißt eigentlich con, zusammen. Ne? Also zusammen antworten heißt das eigentlich. Korrespondenz. Also natürliche Korrespondenzen sind eben gleichsam natürliche wechselseitige Antworten. Ne? Und nun also dieser wichtige Satz, diese natürlichen Korrespondenzen aber erhalten die entscheidende Bedeutung erst im Licht der Überlegung, dass sie alle grundsätzlich Stimulantien und Erwecker jenes mimetischen Vermögens sind, welches im Menschen ihnen Antwort gibt. Also die Voraussetzung gleichsam für die Orientierung ist, dass es in dieser Umwelt, also eine permanente, heute würde man sagen, Kommunikation gibt. Also Signale werden ausgesendet, Signale werden empfangen, Signale werden zurückgegeben und so weiter. Also ein kommunikativer Verkehr findet sozusagen statt. Und dieser kommunikative Verkehr wird durch, auf der Seite des Menschen jedenfalls, durch das mimetische Vermögen bestimmt. Also das mimetische Vermögen beinhaltet zweierlei mindestens. Einmal gleichsam etwas aufnehmen, ja, also rezeptiv, also genauso wie Briefe schreiben und Briefe erhalten, ne? Also beides. Das ist eben Korrespondenz. Also etwas aufnehmen und etwas zurückgeben, eben antworten. Also, und diese natürlichen Korrespondenzen also sind Stimulantien und Erwecker. Stimulantien, also zum Beispiel wie, ja, also wie Alkohol. Stimulanz, um lustig zu sein. Trinken Sie ein Bier oder so. Ne? Stimulanz, ne? Also so Anreger. Dabei ist zu bedenken, dass weder die mimetischen Kräfte noch die mimetischen Objekte, ihre Gegenstände, im Zeitlauf unveränderlich die gleichen blieben. Dass im Laufe der Jahrhunderte die mimetische Kraft und damit später die mimetische Auffassungsgabe gleichfalls aus gewissen Feldern, vielleicht um sich in andere zu ergießen, geschwunden ist. Vielleicht ist die Vermutung nicht zu kühn, dass sich im Ganzen eine einheitliche Richtung in der historischen Entwicklung dieses mimetischen Vermögens erkennen lässt. Also, das ist jetzt wieder diese historische Perspektive, die Benjamin hineinbringt. Also die Ausgangsfrage ist ja, wie bei diesen Kinderspielen beziehungsweise bei dieser ontogenetischen Fragestellung, also die Phylogenese mitspielt. Das heißt, von Anfang an ist die Frage eine Frage der Evolution. Wie hat sich das entwickelt? Also Benjamin versucht gleichsam historisch zu verstehen. Historisch oder man könnte auch sagen archäologisch zu verstehen. Wie ist das heute zu erklären, aus dem Früheren. Freilich, das Frühere, diese Phylogenese, darüber weiß man nichts Genaues. Das heißt, das sind eigentlich Hypothesen, Annahmen. Ne? Es gibt ja keine Zeugnisse aus dieser frühen Zeit der Menschheit. Ne? Natürlich, es gibt die Mythen, es gibt die Märchen, es gibt solche späteren Aufzeichnungen, es gibt Oral History, also sowas mündlich weitergetragen wurde, und es gibt natürlich also zum Beispiel Höhlenmalereien zum Beispiel in Altamira, Lascaux, also solche Sachen. Es gibt in Australien bei den Aborigines so bestimmte Kultstätten und so weiter und so fort. Also bestimmte Hinweise gibt es. Nicht? Man hat bestimmte Dinge gefunden. Nicht? Eben, das ist die Arbeit der Archäologen. Nicht? Aus diesen Funden heraus bestimmte Schlüsse zu ziehen. Also, da sagt dann Benjamin, es ist so wahrscheinlich, dass sich im Laufe der Geschichte das verändert hat. Das heißt, sowohl die mimetischen Objekte als auch die mimetische Kraft hat sich irgendwie verändert. Das ist natürlich leicht einzusehen, denn die Welt heute ist nicht mehr dieselbe wie damals. Also wir sind nicht mehr Jäger und Sammler etwa. Also wir jagen nicht mehr Mammuts oder irgendwas und solche Sachen. Also Jagen und Sammeln sind nicht mehr unsere Tätigkeiten, sondern wir gehen eben in den Supermarkt und kaufen ein Obento zum Beispiel. Wir brauchen nicht einen Fisch zu jagen oder einen, ja, einen Vogel oder irgendwas, damit wir etwas zu essen haben. Das ist natürlich eine Veränderung. Das ist natürlich klar, dass damit also die Vermögen sich auch ändern, nicht? Das ist klar, nicht? Und die Gegenstände und so weiter. Wir haben keine Ahnung mehr, zum Beispiel, wie die Sonne sich entwickelt, nicht? Also den Sonnenstand oder den Mond oder wie der Wind. Das alles sind Dinge, die wir gar nicht mehr erfassen können, nicht mehr richtig. Also wir haben den Wetterbericht. Wir schalten Handy ein und so, da haben wir den Wetterbericht für Kanto und so weiter. Früher musste man schauen, ne, wie entwickelt sich das Wetter? Kommt ein Taifun? Ne, war wichtig, solche Dinge. Ne? Also man hat ja da bei dem, als in Indonesien, ne, also diese Tsunami-Katastrophe stattgefunden hat vor 3 Jahren oder 4 Jahren, ne, irgendwann an Weihnachten. Da hat man ja merkwürdigerweise herausgefunden, dass kaum Tiere, also frei lebende Tiere, sind kaum zu Tode gekommen. Ja, warum? Weil die Tiere haben gemerkt, es gibt irgendetwas und sind durch den Instinkt in höhere Gegenden gelaufen, vom Wasser weg. Die Menschen dagegen. Kein Wetterbericht, kein ich gehe baden, die Sonne und so weiter, bis dann die Welle gekommen ist. Ne? Und das zeigt eben, also den Ausfall von mimetischem Vermögen vielleicht. Ne? Die Menschen sind dumm geworden, blind, hören nichts mehr, sie spüren nichts mehr vielleicht, ne? Weil sie vertrauen nur ihrem Handy. Wenn das Handy keine Meldung hat, dann nichts. Ne? Und so weiter. Also das ist vielleicht ein Beispiel, wie die Veränderung der Lebensverhältnisse natürlich auch Veränderungen dieser, der Vermögen des Menschen mit sich bringt. Und natürlich sagt man heute, die kognitiven Vermögen sind sehr viel stärker entwickelt worden bei uns in unserer Lebensweise. Also zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5 drücken. Nicht? Also solche Dinge, nicht? Das ist eigentlich alles Kognition, nicht? Was man da macht, mathematisch, auf mathematischer Basis. Ich muss unterscheiden zwischen den Zahlen 1 bis 10 zum Beispiel oder zwischen ja, verschiedenen Zeichen. Das ist alles. Und die Zeichen sind ungleich, differenziell, sagt man. La différence, also die Differenz ist dort, nicht? Und sie brauchen nur praktisch diese Differenz zu erkennen, die selbst schon zeichenhaft ist. Also dazu brauche ich kein Gespür, nicht? Sondern ja, das ist eigentlich damit gemeint, dass sich im Laufe der Jahrhunderte die mimetische Kraft aus gewissen Feldern zurückgezogen hat und andersweitig sich also entwickelt hat. Zum Beispiel vielleicht in Mediengebrauch, also Anime oder solche Dinge. Da plötzlich werden fiktionale Welten also ganz realistisch gleichsam dargestellt. Oder bestimmte ja, Videogames auch. und so weiter. Also, das heißt, die mimetische Kraft ist vielleicht nicht verschwunden. Das ist eben die Frage. Ne? Das ist jetzt, Benjamin ist nicht der Meinung Dekadenz. Ne? Also er sagt nicht Dekadenz. Also die mimetische Kraft ist verschwunden. Nein, sie ist also verschoben worden. Ne? Auf andere Gebiete. Ne? In andere Bereiche. Verdrängt, verschoben, ja, nicht? Zum Beispiel Mickey Mouse. Ja, Mickey Mouse ist eigentlich eine Kunstfigur, aber sie wurde fast zum Leben erweckt. Und sie wurde behandelt, als wäre sie so in den Kinderzimmern, als wäre es so ein Freund. Ne? Also, das heißt, in diesem Sinne sind solche mimetischen Vermögen gleichsam in solche Bereiche der Unterhaltungskunst oder der, ja, der Werbung, der ganzen Dinge, also hineingegangen. Nicht? Oder vielleicht heutzutage in den ganzen Bereich von Design und also Produktwerbung und so weiter. Spielt das alles eine Rolle. Nicht? Eben, wir sind keine Jäger und Sammler mehr. Und dann sagt Benjamin, vielleicht kann man daraus eine einheitliche Richtung in der historischen Entwicklung dieses mimetischen Vermögens erkennen. Also das wäre sozusagen jetzt eine Diagnose stellen, eine bestimmte einheitliche Richtung erfassen. Nun, vielleicht noch einmal zu dem Begriff der Korrespondenz. Nicht? Dieser Begriff der Korrespondenz ist ja für Benjamin ein ganz wichtiger Begriff. Also er taucht ja wahrscheinlich für ihn zum ersten Mal bei Charles Baudelaire auf, in Gedichten von Charles Baudelaire. Gibt es ein Gedicht insbesondere, das heißt ja auch Les Correspondances, also die Korrespondenzen. Das heißt, Correspondance eigentlich wäre im Französischen die adäquate Übersetzung für Ähnlichkeit. Ähnlichkeiten. Correspondance. Nee. Und zwar in dem Sinne von tatsächlich unsinnlichen Ähnlichkeiten. Das heißt, Ähnlichkeiten, die nicht mehr ohne weiteres direkt sichtbar sind. Also im Französischen kann man nämlich unterscheiden zwischen Correspondance und Ressemblance. Ressemblance, also das sind eigentlich im Englischen gibt es auch den this resembles, das erinnert an, dass er ist ähnlich zu, ne? Im Englischen wie im Französischen ist das ganz ähnlich, ne? Resemblance and Ressemblance, ganz ähnlicher Ausdruck. Das ist eigentlich das für eine offensichtliche Ähnlichkeit, der Ausdruck. Ne? Aber Correspondance meint eine nicht so unmittelbar auf der Hand liegende Ähnlichkeit. Also insofern Unterscheidung, die Benjamin, im Deutschen ist das ein bisschen schwieriger. Es gibt also Ähnlichkeit, kein anderes Wort, nicht? Um das auszudrücken. Und deshalb setzt Benjamin unsinnliche Ähnlichkeit dazu. Nicht? Also um Ressemblance von Korrespondenz zu unterscheiden praktisch, ne? Weil das im Deutschen schwieriger ist. Es gibt keinen eigenen Begriff dafür. Deshalb eben unsinnlich, das heißt eben nicht direkt sinnlich wahrnehmbar, eine Ähnlichkeit, sondern eine gleichsame Ähnlichkeit, die man erschließen muss. Wo man also gleichsam mimetisches Vermögen einsetzen muss, nicht? Damit man diese Ähnlichkeit wahrnehmen kann. Im Deutschen, das deutsche Wort wahrnehmen, nicht? Wahrnehmung, wahrnehmen. Wenn Sie auf das Wort einmal achten, nehmen, wahr. Also etwas als wahrnehmen heißt das eigentlich. Wahrnehmen, ne? Wahrnehmen. Wahrnehmen im Sinne von sehen. Ne? Ich nehme etwas wahr, heißt, ich nehme etwas als das Wahre wahr. Nicht? Wahrnehmen. Also nicht falsch nehmen, sozusagen. Ne? Wahrnehmen, falsch nehmen. Ne? Wahrnehmen. Ne? Also in diesem Sinne heißt wahrnehmen, das ist das Wahre. So wie es mir erscheint jetzt. Natürlich kann ich mich täuschen, ne? Aber erst einmal ist es das Wahrgenommene. Ne? Nehmen wahr, wahrnehmen, ne? In diesem Sinn. Und dieses Wahrnehmen weist ja auch sozusagen auf eigentlich Korrespondenzähnlichkeit hin. Ne? Also es ist eben mehr als sehen eigentlich, wahrnehmen. Wahr ist eigentlich etwas Unsinnliches, ne? Das Wahre. Ne? Also insofern, wahrnehmen hat immer schon diesen Zusammenhang mit Korrespondenz und unsinnlicher Ähnlichkeit. Ne? Das ist eigentlich eine kleine Miniatur, die sehr schön hinzupasst. Ne? Weil im Deutschen eben kann man sagen, ich sehe etwas, ich nehme etwas wahr. Und das ist nicht dasselbe. Etwas sehen, das ist sehr unbestimmt. Aber etwas wahrnehmen heißt eben in diesem Sinne, ich nehme etwas als Wahres wahr. Das heißt, ich habe eine Verbindung schon hergestellt, die nicht mehr nur sinnlich ist, sondern schon so. Eine gleich mindestens eine Ähnlichkeit, eine Ähnlichkeitsbeziehung oder eben eine Korrespondenz erkannt. Nicht? Also dieser Bezug zu Baudelaire, der ja für Benjamin ganz entscheidend gewesen ist, von früh bis spät, also vom frühen Benjamin bis zum späten Benjamin. Es gibt vielleicht keinen Autor, der für ihn so wichtig gewesen ist wie Charles Baudelaire. In diesem Zusammenhang hat er auch ja den Begriff der Aura. Also entwickelt dann vor allem den späteren Begriff über einige Motive bei Baudelaire. Nicht? Nämlich über diese Korrespondenz. Also das ist eben das Erkennen von unsinnlichen Ähnlichkeiten ist auratisch. Nicht? Nämlich, es ist genau diese Beziehung, man sieht und wird gesehen. Also einmal sagt Benjamin, man sieht nur das, was uns selber anschaut. Ja? Also in diesem Sinne von ja, wahrnehmen, bedeutet das, dass immer schon eine Aufnahme da ist und eine Antwort. Also sozusagen eben eine Korrespondenz. Und das ist eigentlich diese auratische, augenblickliche, nicht? Nur im Augenblick sich ereignete Korrespondenzbeziehung. Also insofern stammt oder passt, besser gesagt, dieser sehr ja, umstrittene und sehr magisch dunkle Begriff der Aura genau auch in diesen Zusammenhang von Korrespondenzen, mimetischen Vermögen. Was natürlich wiederum jetzt zeigt, hier sind wir mitten im Zentrum überhaupt. Von Benjamins ganzen Denken. Und so habe ich ja am Anfang schon gesagt, als Einführung zu diesem Aufsatz, dieser Aufsatz stellt in der Tat eigentlich die erste, knappste Formulierung dar von Benjamins, ja, späterer Theorie, die sich auf diese Urgeschichte der Moderne bezieht. Also Urgeschichte der Moderne ist ja genau archäologisch, nicht? Die, also auch die phylogenetische Tiefe der Moderne. Das heißt, die Archaik ist nicht vergangen. Das ist der Punkt. Sie ist immer noch da. Natürlich verborgen, unbewusst, verdrängt und so weiter. Das ist natürlich so die psychoanalytische Seite auch, die sehr stark ist. Kollektive Psychoanalyse bei Benjamin. Also weder das Kind noch die Archaik sind in diesem Sinne vergangen, ne? Sondern das ist gegenwärtig. Auch im Erwachsenen ist das Kind sozusagen gegenwärtig. Wenn auch, naja, verdrängt, verschoben und so weiter. Ne? Also wir hören nicht auf, Kind zu sein. Die Frage ist nur, in welcher Form. Und man könnte sogar die These hier anschließen, alles, was Emotion betrifft, also das Emotive, also im Gegensatz zum Kognitiven, ne, existiert nur durch diese Verbindung zur Kindheit oder zur Phylogenese und so weiter. Die Emotionen sozusagen sind nur aus dieser tiefsten Schicht oder frühesten Schicht zu verstehen. Und das ist ja auch in der Tat die nach wie vor grandiose Leistung von Freud, das eben gezeigt zu haben. Also Aura, Korrespondenz, mimetisches Vermögen. Das sind drei ganz wichtige Begriffe oder, und natürlich unsinnliche Ähnlichkeit, nicht, die hier also angespielt werden. Und Benjamin hat daraus versucht, tatsächlich ja, so etwas wie eine Theorie der historischen Entwicklung des mimetischen Vermögens auch anzudeuten. An dieser Stelle vielleicht, ja, wäre es auch interessant, den Aufsatz über die, also Reproduktion, also über die, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Dieser Aufsatz stammt von 1936, das heißt ein bisschen später als dieser Aufsatz. Und natürlich sehr vieles aus diesem Aufsatz ist auch in den anderen, in den bekannten Aufsatz über die technische Reproduzierbarkeit hineingegangen. Benjamin spricht dort, also in diesem Aufsatz über die Reproduzierbarkeit, nicht explizit vom mimetischen Vermögen, sondern er spricht von der Wahrnehmung. Ne? Er sagt, die menschliche Wahrnehmung hat sich entwickelt. Ne? Das ist ja die Hauptthese. Und weil sich die menschliche Wahrnehmung entwickelt, verändert sich auch der Begriff von Kunst und des Kunstwerks. Die These dort ist ganz ähnlich. Also die gegenwärtige Entwicklung der Wahrnehmung, vor allem durch die neuen Medien, also Film, auch Fotografie, geht in Richtung auf ein Mehr an Kognition. Also die kognitiven Elemente werden immer stärker. Dagegen die emotiven Elemente, die emotiven, also die gefühlsmäßigen, nicht? Oder sagen wir mal, die nicht genau kodierten, also mimetischen, könnte man sagen auch, nicht? Werden gleichsam ja, irgendwie verdrängt, nicht? Und vorne erscheinen immer die kognitiven Vermögen. Das heißt Wahrnehmung. Zum Beispiel, heutzutage ganz klar, Wahrnehmung am Computerschirm. Man reagiert auf bestimmte Zeichen. Die Welt wird nur noch zeichenhaft. Es gibt nichts mehr zu sehen in der Welt. Es gibt eigentlich nichts mehr wahrzunehmen. Es gibt Zeichen zu erkennen, wiederzuerkennen und sozusagen Zeichen differenziell also, zu positionieren. Und das ist eigentlich Kognition. Also mindestens im Bereich des Wahrnehmens. Wir werden natürlich sehen, wir haben jetzt noch gar nicht über die Sprache gesprochen. Die Sprache kommt gleich. Ne? Die Sprache kommt gleich. Aber natürlich wissen wir schon ein bisschen Zeichenhaftigkeit, Sprache und so weiter, in welcher Richtung der Anschluss wahrscheinlich geschehen wird. Also diesen Zusammenhang zwischen Reproduktionsaufsatz und diesen Aufsätzen, Lehre vom Ähnlichen und über das mimetische Vermögen, den müsste man unbedingt festhalten, weil er eigentlich selten gesehen worden ist in der Benjamin, also Literatur, wird eigentlich selten ein Zusammenhang hergestellt zwischen diesen beiden. Ja, nun, vielleicht den nächsten Absatz noch, dann haben wir den Bogen. Die Richtung könnte auf den ersten Blick nur in der wachsenden Hinfälligkeit dieses mimetischen Vermögens liegen. Denn offenbar scheint doch die Merkwelt des modernen Menschen sehr viel weniger von jenen magischen Korrespondenzen zu erhalten als die der alten Völker oder auch der Primitiven, nicht? Die Frage ist nur die, und das ist jetzt die ganz entscheidende Frage, nicht? Das ist eigentlich die Hauptfrage. Die Frage ist nur die, ob es sich um ein Absterben des mimetischen Vermögens oder aber vielleicht um eine mit ihm stattgehabte Verwandlung handelt. Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Also noch einmal, ganz klar, ist das mimetische Vermögen abgestorben oder aber hat es sich verwandelt? Also hat es eine andere Form angenommen, eine andere Gestalt? Das ist genau die Frage. Das ist eigentlich die Hauptfrage des ganzen Aufsatzes. Genauso wie eben die Hauptfrage des ganzen Aufsatzes über die technische Reproduzierbarkeit des Kunstwerks gewesen ist, ja, in welcher Richtung hat sich die Wahrnehmung verwandelt? Also die Wahrnehmung ist nicht abgestorben, da ist es ganz klar bei Benjamin. Also im Kunstwerkaufsatz nimmt Benjamin ganz klar diese Position ein, von Anfang an. Die Wahrnehmung ist nicht abgestorben, sondern sie hat sich verwandelt. Und er zeigt, in welche Richtung sie sich verwandelt hat, nämlich in die Richtung der Kognition, des Kognitiven. Das heißt, des Umgangs mit Zeichen, nicht? Des Wahrnehmens von Zeichen, vom Zeichencharakter der Welt. So, also hier ist die Frage offener gestellt. Nicht? Also Absterben oder Verwandlung. In welcher Richtung eine solche jedoch liegen könnte, darüber lässt sich, wenn auch indirekt, einiges der Astrologie entnehmen. So, Beispiel Astrologie. Das ist jetzt natürlich besonders wichtig. Wir müssen nämlich als Erforscher der alten Überlieferungen damit rechnen, dass sinnfällige Gestaltung mimetischer Objektcharakter bestanden habe, wo wir ihn heute nicht einmal zu ahnen fähig sind. Zum Beispiel in den Konstellationen der Sterne. Astrologie. Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob Sie das machen, Horoskop lesen. Ne? Viele Menschen sind abergläubisch. Also sie lesen ihr Horoskop. Das heißt, Horoskop bedeutet, man muss das Sternzeichen kennen, nicht? Das natürlich abhängig ist von der Geburt. Wann ist der Geburtstag? Ne? Freilich, wenn man es noch genauer nimmt, müsste auch der Geburtsort eine Rolle spielen. Ne? Also, dass die Astrologen, die naja, haben so eine Parawissenschaft sozusagen daraus gemacht. Aber selbst in den Zeitungen kann man das natürlich sehen. Ne? Leute lesen die Zeitung, was sagen die Sterne? Ah, ich muss vorsichtig sein. Unglück. Ne, zum Beispiel. Nun, Benjamin sagt, dass die Astrologie früher, also heutzutage gibt es Astronomie. Ne? Astronomie und Astrologie. Also Astrologie ist heute sozusagen nicht mehr ernst genommen. Ne? Also es ist keine Wissenschaft. Man kann nicht Astrologie studieren. Man kann Astronomie studieren an der Universität. Aber noch bis eben zu Galilei, ne, also bis zur Renaissance, also bis 16. Anfang 17. Jahrhundert, ne, war Astrologie und Astronomie dasselbe. Ne? Es gab keine Trennung. Natürlich vor allem in der Zeit, als man noch nicht wie Kepler, Kopernikus, nicht, diese Annahme oder diese durch Fernrohre bewiesene oder gestützte Annahme hatte oder Gewissheit hatte, dass also nicht die Sonne sich um die Erde dreht, sondern umgekehrt die Erde also um die Sonne sich bewegt. Also, das ist eigentlich der Anfang vom Ende der Astrologie gewesen. Also diese Erkenntnis. Aber die Astrologie bis zu diesem Zeitpunkt war natürlich eine ganz wichtige Angelegenheit. Das heißt, was heißt Astrologie? Das heißt Beobachtung des Himmels, um daraus bestimmte ja, Ähnlichkeiten oder Bezugnahmen auf das abzuleiten, was auf der Erde geschieht. Man hat ja gedacht, der Himmel würde sich so über der Erde so nicht wölben, wie eine Decke, wie ein Gewölbe über der Erde. Und dass es also sozusagen Korrespondenzen gäbe zwischen oben und unten. Und natürlich hat man immer angenommen, dass die Götter auch im Himmel tätig wären. Großes Beispiel natürlich ist die Benennung der Sterne, der Planeten, nicht? Also Jupiter oder Neptun oder ja, Uranus oder Mars, Venus und so weiter. Lauter Götter. Die Planeten, die Sterne sind Götter. Nicht? Von daher. Ja, vielleicht machen wir an diesem Punkt erst einmal heute Ende. Also vielleicht zum nächsten Mal informieren Sie sich auch ein bisschen über Astrologie, über Horoskop. Vielleicht jeder sollte sein Horoskop für die kommende Woche konsultieren.